zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von «Schau mal». Moski, ich fühle mich manchmal wie auf einer Achterbahn und das sogar im Kino. Emotional gefühlt und manchmal auch ein bisschen von der Qualität der Filme. Ist dir das auch schon so gegangen, dass du dich so ein bisschen auf einem Rollercoaster hast befunden von dem Gefühl?
Ja, absolut, Tommy. Das ist, es kommt halt ein bisschen auf den Film drauf an, aber wenn das natürlich schwankt oder mit der Höhe und Teufel eben hast vom Plot, aber vielleicht auch vom Schauspiel oder vom CGI, da gibt es ja die engste Variante, oder wenn dann noch alles zusammen auf und runter geht, ja, dann ist das halt eben mehr oder weniger eine Achterbahn, ja.
Genau.
Mensch, wir haben so Filme heute im Programm.
MUI für mich hat es ein bisschen im Kino gehabt, ich bin jetzt ein paar Mal in Kino gegangen, hier für euch Filme checken, hat noch ein paar Anekdoten drin und mir ist es echt wirklich zum Teil so gegangen. Und ich habe gedacht, oh Mann, was sehe ich hier? Und dann geht es wieder rauf und hin und her oder auch wieder nach. Und das innerhalb von einem Film. Und das ist noch relativ speziell. Sonst habe ich das manchmal so, ja, man geht ja mit einer gewissen Erwartung oder keiner Erwartung in den Film rein und dann zieht sich ja das manchmal so durch. Aber das gibt es echt, dass innerhalb von einem Film die Emotionen und eben wie du
ja, wenn sagst, der Film halt 3 Stunden lang geht,
Augenzwinker, kommen wir heute auch dazu.
Kommt das vielleicht eben, ist natürlich die Chance grösser, dass das passieren kann.
Genau. Oder? Ja, unter dieser Prämisse starten wir nämlich, unter der Filmprämisse, also das wird jetzt eine Folge voll des Filmes, wo wir uns hier widmen, wo wir beide zusammen gesehen haben oder eben auch einzelne
genau.
Filme,
und wir machen doch noch ein Shoutout machen an Mephisto. Der ist nicht dabei. Oh, in der nächsten Folge wird er nicht dabei sein. Das können wir schon vorwegnehmen. Wir machen nämlich dann noch eine Serienfolge, die dann später rauskommt, wo wir zwei auch die Serien haben gesehen. Und der Mephisto ist aber am Zügeln und der hat keine Zeit gehabt. Hat der Fernseher noch nicht eingeschaltet und ist auch nicht im Kino gewesen. Und darum erzählen wir jetzt, was wir da gesehen haben und hoffen, dass der Mephisto jetzt da gut eingerichtet ist und dann wieder am Start kann sein. Ich glaube, die Trailer-Folge ist schon mal etwas gefallen. Ich glaube, das hat er auch eine Zeit gehabt, ein bisschen auf YouTube schnell reinzuschauen. Ich glaube, da seid ihr zwei wieder gefragt, genau.
Genau, die werden wir dann da noch reinholen. Es sind relativ viele Trailers. Und vielleicht noch einen kleinen Seitenkick Richtung Cannes, der ja auch noch stattgefunden hat, werden wir jetzt hier noch nicht behandeln. Ich denke, das wird ja auch noch ein Thema bei uns hier bei «Schau mal», wo wir uns auch noch tiefgehender werden widmen. Auf jeden Fall, ein kleines Ding ist ja gesehen, der Donald Trump hat ja da die Sanktionen gedroht, des ausländischen Filmes und das hat da am Robert De Niro so auch gar nicht gepasst, nämlich Strafzoll für nicht-amerikanische Filme, wo uns der liebe Präsident...
Respektive ist eben kompliziert.
Es ist eben, ja genau. Das muss man dem auch noch aufrollen, weil wer weiss es auch selber nicht, welche Filme dass er da will sanktionieren. Auf jeden Fall in Hollywood sind viele Leute, Produzenten, Regisseure und eben auch Schauspieler nicht amused und der Robert De Niro, wenn das Video ist auf YouTube, wenn ihr das wollt sehen, wie er da über Donald Trump flamet und herzieht. Also man merkt, der Robert De Niro wird nie mehr Freund. Er hat es auch schon früher gehabt, dass er es gar nicht gutiert. Und er hat da ganz klar gesagt, Kulturgut muss man verteidigen und muss man auch aufstehen für die Branche. Und ja, harren wir den Dingen, die da kommen, ob die Strafzoll durchgeführt werden, Amerika auf die Filme.
Ja, respektive eben vielleicht kleine Anekdote. Er hat gesagt, es gibt 100% Zoll auf ausländische Filme, aber wir wissen nicht genau auf was. Mm. Also wenn jetzt zum Beispiel einfach eine Szene zu Venedig gedreht wird, wird das dann nur auf den Kosten, die dort generiert sie worden oder aufgeschlagen oder auf einen ganzen Film und auf was denn? Also wird dort die Produktionskosten teurer oder werden die Billet-Eintritte teurer oder ist es, ja eben, wir wissen überhaupt nicht, auf was dass die Zölle sollen geben und oder jeder hat irgendwie ausländische Anteile, heute mit CGI, das gibt es ja spezialisierte Studios, die zum Beispiel nur Wasser machen oder irgendwie so Sachen. Und die sind viel einfach im Ausland, oder? Weil jetzt halt das einfach das beste Studio ist. Also, man hat keine Ahnung, auf was das soll gelten. Und er wahrscheinlich auch nicht. Das haben wir rausprobiert, wie er das irgendwie ein bisschen macht. Und ja, werden wir sehen. Ich hätte eine viel bessere Variante, weil es kommt ja eigentlich daraus raus, dass es ja viel zu teuer auch ist, in Amerika, respektive in L.A. zu drehen, oder? Genau. Dass ein Drehtag dort kostet irgendwie eine Woche, dann kannst du irgendwo zu Ungarn ein paar Tage drehen für das gleiche Geld. Und er würde gescheiter einfach das mehr subventionieren, oder? Und sagen, ja, Filmförderung machen, oder? Geht für Amerika, aber das besteht ja auch immer unter Auflagen, oder? So Filmförderungen. Also, dass man ja dann eben dann muss sagen, hey, Amerika ist ein super schönes Land und dann muss noch der Grand Canyon drin sein, oder? Als Beispiel. Das kannst du ja dann ja verlangen, und das machen ja die anderen Länder auch so, oder? Jedes Mal, wenn du irgendwo zu Ägypten drehst, musst du sicher die Pyramide irgendwann sehen. Oder in Paris musst du einfach den Eiffelturm sehen, dafür kommst du dann eben Filmförderung über. Und er würde gescheiter den Weg gehen, als irgendwie nur die Zoll immer. Aber das ist meine Meinung. Ist vielleicht hört er ja zu.
Ja, wer weiss. Nein, auf jeden Fall, dass er da in der Filmbranche in Hollywood ein bisschen den Kampf erklärt, wie du sagst. Produktionen sind international verflochten. Auch Schauspieler sind verflochten mit Hollywood und das tut dem Gewerbe.
Obwohl er hat ja drei super Berater jetzt, oder, die er ja ernannt hat. Und wenn das jetzt das Resultat daraus ist, dann weiss ich auch nicht. Aber ja.
Genau. Gut, wir verlieren mal die.
Jetzt lang weiterreden. Genau, ich habe noch zwei weitere News, die ich noch gerne schnell möchte erwähnen. Nämlich, wir reden heute noch über Tom Cruise und über den neuesten Mission Impossible Film. Und Tom Cruise wird es aber nicht langweilig, er hat weitere Filme schon am Start. Unter anderem haben sie jetzt angesagt, dass Top Gun 3 jetzt definitiv wird kommen und anfängt eigentlich das ganze Projekt mit Drehbuch etc. Ist das eigentlich bestätigt? Das ist schon mitbekommen.
Nein, ja, das nur mal am Rand. Habe ich gehört, dass da Pläne existieren. Offizielle Bestätigung habe ich bis jetzt noch nicht gehört.
Ja,
aber
ist jetzt aber eben gerade rausgekommen, oder, okay. Die offizielle Bestätigung. Die Frage ist, ob es den Film wirklich braucht.
Ja, der Tom Cruise hat ja auch noch in einem Statement gesagt, er macht so lange Filme, wie er kann. Also mittlerweile ist er ja 62, also er scheint da immer noch amused zu sein, die Action-Rollen oder respektive den Maverick rauszuhängen. Wir kommen ja darauf zurück, ja. Nennen noch später.
Genau.
Mission Impossible. Genau.
Und dann eine weitere ganz aktuelle News noch, nämlich Avengers Doomsday von Marvel ist verschoben worden. Der hätte eigentlich im Mai 26 rausgekommen, ist jetzt um ein Jahr verschoben worden. Und das bringt irgendwie alles durcheinander, oder? Weil es ist ja noch ein zweiter Avengers geplant, Secret Wars. Und der wird jetzt natürlich auch verschoben. Und das hat jetzt aber noch zum Teil Einfluss auf einen Spider-Man-Film. Genau. Wo eben auch hat im Juli nächstes Jahr rauskommen, aber das weiss man jetzt. Also es bringt eigentlich wie alles durcheinander. Und das Gleiche ist, also das Problem ist auch noch, jetzt habe ich es vorhin falsch gesagt, er wird auf den Dezember verschoben, der Avengers Doomsday, auf den gleichen Tag, wie Dune Messiah sollte rauskommen, oder? Und das bringt jetzt dort, ja, das macht irgendwie ja auch keinen Sinn, oder? Es gibt so die Barbenheimer-Situation. Und eben, es bringt den ganzen Filmplan jetzt irgendwie durcheinander mit dieser Verschiebung.
Wobei, das tue ich jetzt mal so fast ein bisschen vorsichtig positiv werten, für dass sie sich endlich mal ein bisschen mehr Zeit lassen in einem Projekt, weil das haben wir ja hier im Schaumal auch immer moniert, oder? Dass sie einfach immer auf Turbo-Zündung drücken und dann eigentlich sich nicht so viel überlegt haben, ja, in letzter Zeit.
Aber eben, das ist jetzt nicht so lange her, das haben ja alle schon gewusst, dass das irgendwie knapp wird und das hat man ja von Anfang an so können machen.
Das zeigt halt einfach, wie unüberlegt, dass sie vielleicht, oder unter welchem Druck, dass sie sich selber stellen halt, ja, bei den Disney
Studios. Ja, oder einfach auch, weisst du, marketingmässig halt etwas rausjetten müssen, weil irgendeben Investoren und weiss auch nicht, was alles dahinter steckt, genau. Und jetzt könnte es eben zu dem Dune-Stay kommen, eben nicht Doomsday, sondern zu im Dunes Day. Wie eben wieder die Kombination wie Barbenheimer, was dort bei diesem Datum bleibt, 18. Dezember 2026. Könnt ihr ja schon in die Agenda hinschreiben. Das heißt, genau, das sind meine News. Also komm, steig
ein. Yes, wir machen es. Und du hast etwas gesehen, das ich bis jetzt noch nicht gesehen habe. Und ich glaube, da ist recht der Teufel drin, oder wie ist das dort?
Ja, das kann man so sagen. Des Teufels Bad auf Deutsch, The Devil's Bath auf Englisch. Und also es ist ein österreichischer Film, also Österreich-Deutschland zusammen, wo das produziert hey. Und wir steigen da ein ins 1750 in Österreich. Sie irgendwo im kleinen Dorf, mitten im Wald innen, und kommen dort so ein bisschen die Situation mit über. Es ist alles extrem religiös auch zu dieser Zeit. Das ist da so ein bisschen die Hochburg vom, oder ja, mit dem Christentum, wo das ja extrem wichtig ist, war. Und wir erleben das dort in dem Dorf innen mit. Und klare Rollenverteilung oder auch mit der man geht ja, in Wald und geht fischen und bringt das Essen heim, und die Frau ist eigentlich daheim. Und wir sehen, er steigt dort ein. Wir sehen die Agnes, das ist die Hauptperson, das ist gespielt von der Anja Plaschl. Der Mephisto könnte das jetzt besser
aussprechen,
gell?
Ja,
ja. Genau, und sie wird verheiratet mit dem Wolf, der heisst so, und der ist gespielt von David Scheid. Und er wird natürlich gut erwartet, dass sie ein Kind bekommt. Und das fällt eben dort schon so ein bisschen merkwürdig an, weil wir sehen, in der Anfangsszene, die wir jetzt nicht so verraten, aber sie kommt näher einen abgeschnittenen Finger über. Und das soll so ein bisschen der Glücksbringer sein, dass sie eigentlich möglichst schnell dann ein Kind bekommt. Und du siehst, das ist dort, was so ein bisschen fatal komisch werden. Und ich möchte eigentlich das gar nicht so richtig spoilern, wenn ich da weiter erzähle. Es ist eine mysteriöse Sache. Und die Agnes hat ja auch so ein bisschen schwere Mut. Ja, so ein bisschen Depressionen, würde man heute sagen, wo sie sehr so ein bisschen reinkommt. Und das erzählt dann so ein bisschen die Geschichte und mit der Religion, wie man dann umgeht. Und das ist nicht eine wahre Geschichte in dem Sinn, aber es ist so wie auf wahre Gegebenheiten, einfach zu dieser Zeit, oder, wo dann erzählt wird. Und es ist sehr slow-burning, oder? Also wirklich ganz langsam erzählte Geschichte. Aber eben so ein bisschen mysteriös. Es hat Horror drin. Und eben so ein bisschen ja, geschichtliche Aspekte, die nicht ganz akkurat natürlich so erzählt wurden. Oder ja, wie es tatsächlich war, frei erfundene Geschichte. Aber eben so ein bisschen auf, wie es hätte können sein so in dieser Zeit drin.
Okay, ja. Genau. Also es ist so.
Und das könnt ihr jetzt schon schauen, im Streaming, ja genau, geht 120 Minuten.
Und es ist so ein bisschen Historie, Drama, Horror, so in dem Sinn, he? So ein bisschen düster, thrillerhaft, horrormäßig, die Vibes jetzt, wo
ja.
Das Teufelsbad, he?
Von Tonalität. Ja, es ist, ja, genau, also richtig Horror ist es. Also ja, es hat so Elemente drin, das schon, aber es ist jetzt nicht, dass es die ganze Zeit horrormässig wird, aber es ist dort mehr so ein bisschen Mystery, Thriller, ja, halt in diesem Wald ist halt dann immer so ein bisschen düster, die Geschichte, oder wo noch ein bisschen Nebel drin ist und so. Aber mir verfolgt eigentlich ja vor allem, wie es eben der Agnes geht in diesem Dorf oder in dieser Gesellschaft auch innen. Wenn sie da, sag jetzt mal, ihrer Rolle, die die Frau eigentlich sollte haben, nicht kann gerecht werden. Oder?
Und so wertungsmässig.
Genau. So
wertungsmässig habe ich gemeint. Weißt du, wie du ihn würdest vor Ort jetzt von deinem Fazit noch?
Aha, genau. Vielleicht, was ich noch gesagt habe, die Religion spielt auch eine grosse Rolle, das habe ich noch vergessen zu sagen, die dann so ausschlaggebend ist. Und ich habe jetzt von Wertung her, habe ich gesagt, kann man gut schauen. mit 3,5 Sternen von 5. Man muss sich so ein bisschen auf das einlassen. Einfach auch, weil es eben so ein bisschen langsam vorwärts geht. Sagt vielleicht der eine oder andere, es ist ein bisschen langweilig. Aber wenn man das weiss zum Voraus, dann kann man sich gut auf das einlassen. Wäre das etwas für dich, Tommy, wenn ich da erzählt habe?
Ja, ich denke schon. Eben, wenn so eine Historie, Drama, Thriller, ich glaube, das ist sicher noch etwas von mir. Für mich. Also ich denke, das kann man auch mal gut wegschauen. Weil ich habe schon mal als Trailer gesehen, und der Trailer ist ja schon so recht furchteinflößend und tut dem, glaube ich, auch recht stark eben in die Zeit, wie du das hast gesagt, oder? Wo die dann mit diesen Erwartungen oder diesen Sachen, die dort festgelegt worden sind, extrem konfrontieren, oder? Wie hart das dann ist gewesen, zum Teil.
Ja, das ist nicht das Hauptthema, aber das müsst ihr so ein bisschen selber rausfinden, denn das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen, es wäre viel gespoilert. Und vielleicht noch ein Lob wirklich an Anja Plaschker, wo da die Agnes spielt, die macht das sehr, sehr gut. Ja.
Jetzt gibt es eine erste Pointe, nämlich bin ich im Kino und habe gedacht, ich möchte doch einen Film schauen und dann habe ich festgestellt, respektive bin darauf aufmerksam gemacht worden, dass der noch gar nicht läuft. Das ist mir ehrlich gesagt noch nie passiert fast und ich habe das Datum verhängt und habe sogar noch das Ticket gelöst und habe gemerkt, nein, der Film läuft noch nicht. Dann möchte ich Final Destination wär's gesehen. Habe mich dann kurzum, weil ich schon im Kino gestanden bin, umentschieden und habe dann The Accountant 2 geschaut. Spontan umentschieden. Das habe ich selten erlebt. Das ist so die, gehst mal in Kino und siehst einen anderen Film als geplant. Aber das war okay gewesen, weil ich hatte auf dem Radar gehabt und habe nämlich den ersten gerewatcht und dementsprechend bin ich sogar noch vorbereitet gewesen auf die Fortsetzung. Und ich glaube, du hast den auch gesehen, den ersten, nehme ich an. Nicht? Hast du noch nicht
gesehen? Nein, ja, den ersten habe ich auch nicht gesehen. Nein,
okay. Okay. Ja, auf jeden Fall ist der Regisseur gleich, also respektive auch die Schauspieler sind vielfach gleich geblieben. Nämlich haben wir hier den Gavin O'Connor, der dort die Regie führt. Und dementsprechend ist das 2016 gewesen, wo der erste ist gekommen. Und der Drehbuchregisseur ist auch der gleich geblieben, nämlich der Bill Dubuque. In der Hauptrolle ist nämlich der Ben Affleck dann gewesen, zusammen auch mit dem John Burnell, der seine Brüder spielt, und der J.K. Simmons, der auch so ein Finanzbuchhalter ist. Also respektive der Ben Affleck ist ein autistischer Finanzbuchhalter, der aber so Special Skills hat, sagen wir es mal so. Also er tut da auch so ein bisschen als Auftragskiller in dem Sinn agieren, also hat er da gewisse Martial Arts Fähigkeiten. Und es ist so verfrachtet in ein Crime-Thriller-Drama, der Accountant und eben der erste 2016. Jetzt ist der zweite rausgekommen, der eigentlich an die Ereignisse vom ersten Film anknüpfen will. Also sprich, die ganze Geschichte um ihn, um den Christian Wolf, der eben der Ben Affleck spielt, wird weiterverfolgt. Und es gibt dann gerade am Anfang so einen Auftragsmord, der vollführt wird und das löst dann eine Kette von Ereignissen aus und man sucht dann auch den Christian Wolf wieder auf. Er hat sich da ein bisschen abgesetzt, um seine Hilfe in Anspruch zu nehmen, nämlich das Ganze aufzuklären. Und in der Nebenrolle ist noch Cynthia Adey Robinson, die dort eine Agentin spielt, eine CIA-Agentin, die mit ihm auf die Spurensuche geht von diesen Killers und was dort dahinter steckt. Und jetzt kommt das Thema Rollercoaster bei dem zweiten Teil von Accountant. Ich bin dort im Kino gehockt und also gedacht, hey, was erwartet mich da? Es wird auch irgendein guter Actionfilm, weil der erste Teil, muss ich sagen, hat mich eigentlich stimmig gedünkt gehabt. Stabiler Crime-Action-Thriller, soweit gut gesehen. Und jetzt beim zweiten Teil ist das auch schräg geworden. Das ist manchmal war es interessant, manchmal war die Action okay. Und dann hat es wieder so Momente gegeben, wo ich mich gefragt habe, jetzt trifft der ab so ein bisschen ins Comedy-Genre, weil sie so unfreiwillig oder auch freiwillig lustig wollen werden. Aber gerade der John Burnell, den wir ja kennen, du kennst ihn vielleicht auch aus The Punisher, oder? Wo er ja so ein bisschen ein Holdegen ist. Und er wirkt auch so für mich eigentlich einen ernsten Charakter. Und dann kommt das mit dem bisschen Comedy-Style, was sie drin weben. Und irgendwie verhält das nicht in diesem Film. Und es ist dann auch das Thema Migration aus Amerika, spielt dann auch so ein bisschen mit Mexiko zusammen, also das Ganze mit Hintergrund von Clans und Mafia und all diesen Kartell und so. Und das zusammengenommen verhält dann nicht, das kittet für mich nicht. Das ist irgendwo entlarvt sich dort der Film. Er will ein bisschen alles sein. Also er will ein bisschen Drama, er will ein bisschen Action, dann eben auch so ein bisschen wie gut viel Comedy und das so ineinander in hat kein Kit. Und das hat mich so gestört, oder? Er hat so keine Konsistenz, die so durchgeht.
Ist jetzt also, schon. Aber der auch nicht zum ersten Film. Ist das dort nicht so gewesen?
Nein, im ersten Film hat es mich gedacht, ist die Tonalität eigentlich relativ gleichbleibend gewesen. Also er hat auch so ein bisschen ein, zwei Augenzwinker-Momente gehabt, die auch ein bisschen lockerer waren. Aber schlussendlich ist es für mich viel stimmiger daherkommen, irgendwie. Ich kann das nicht genau erklären, warum das, das jetzt da... Also mal eben, durch das, dass auch der Ben Affleck in der Action innen finde ich ihn gut, wie er spielt, aber sobald er dann eben den autistischen Part spielen will, von dem Christian Wolff, weil er hat das stark, oder, wo er nicht zurechtkommt mit sich und so, und eben der John Burnell als Brütsch fragt sich auch immer, was hast du jetzt da wieder für einen Flick, und ja, ich kenne dich ja, wie du tust und so, aber sie machen das auf eine groteske Art, die für mich nicht schlüssig ist und nicht so verhält, und eben auch das, die Themen am Schluss kein Kit geben, also ich bin da stark schon im Fazit wieder gespürt, weil mich der Film wirklich so hin und her gerissen hat, innerhalb auch den zu bewerten. Und ich bin bei einem 2,5 bis knapp 3, also es knapp schaubar hat er. Also ich würde da die Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Das ist so das, was ich glaube, daraus herausnehme.
Also, aber man muss den ersten Film gesehen haben, jetzt der zweite schauen.
Ja, also es empfiehlt sich, weil es untermauert einfach so ein bisschen die Vorgeschichte von ihm, oder? Weil man dort im ersten Teil eigentlich schon viel erfahrt, eben von dem Accountant von Christian Wolff, was ihn genau bewegt hat und so. Und es hat dann auch noch ein Open End im ersten Teil. Und der zweite steigt dann eigentlich auf die Charaktere, auf gewisse, nimmt er wieder Bezug, oder? Also es empfiehlt sich schon, beide Teile zu sehen. Aber ich habe hier wirklich sehr eine bedingte Empfehlung, speziell für den zweiten Teil, von meiner Sicht aus aussprechen. So. Ja.
Okay, ja, genau. Schade, ja.
Jetzt hast du
schade wieder... für das Kinoticket, das du gewechselt hast.
Da kommen wir ja dann noch drauf auf einen anderen.
Wie ist du hast es ja gleich noch geschafft. Ja, Final Destination.
Genau. Das machen wir.
Das machen wir dann später noch. Weil wir das zusammen gesehen, der Film, also nicht zusammen im Kino, aber beide unabhängig voneinander. Ich habe jetzt noch einen gesehen, den du nicht gesehen hast, der auf Netflix ist und ziemlich auch gehypt wird. Und er heisst How to Make Millions Before Grandma Dies und ist ein thailändischer Film und der hat ziemlich eingeschlagen. Also auch bei den Kritikern, aber auch bei den Zuschauer und Zuschauerinnen, die das fleissig schauen. Und darum hat es mich Wunder genommen, wie der ist. Und hat er hier reingezappt. Ich mache mir gar nicht Mühe, dass ich auch Schauspieler und Schauspielerinnen da richtig erwähne. Das ist, würde ich sowieso nicht richtig aussprechen. Und die sind auch riesen lang da, die thailändischen Namen. Und es sind eigentlich auch alles unbekannte Schauspieler und Schauspielerinnen hier bei uns in Europa, kennt man die eigentlich nicht. Oder zum Teil auch, wo gar noch nicht so viele Filme gemacht haben. Auf jeden Fall geht es um die Grossmutter, die Amma, und die kommt schlechte Diagnosen über, also vom Arzt, der Krebs hat, und wir erleben eigentlich die ganze Familie, die immer diesen riesen Zusammenhalt, immer am Sonntag gehen sie jetzt eben zu der Amma, gehen zu Mittag essen und sie ist aber immer noch voll am Arbeiten. Die hat tut so Reis verkaufen, so eine Stange am Strassenrand aussen zum Mittag. Die Leute, die irgendwie müssen arbeiten oder so. Und dann haben wir auf der anderen Seite, der M heisst er einfach im Film, der hat keinen richtigen Namen, und ist ihr Enkelsohn und der möchte eigentlich so YouTube-Streamer werden, aber schafft es irgendwie nicht, hat irgendwie nur zwei Zuschauer oder so, die da zuschauen und verdient überhaupt kein Geld und hat dann durch Cousine von ihm, wo ja, also die hat ihrem Grossvater geholfen, auch in der Pflege innen. Und als der dann stirbt, hat er irgendwie ihr das Haus vermacht, oder? Und dann denkt er, ja, jetzt kann ich der Grandma helfen, oder? Der Amma. Und auch mit der Pflege und so, weil die ist jetzt krank. Aber natürlich nicht nur aus den, ich sage jetzt mal, finanziellen Gründen, sondern einfach natürlich auch aus emotionalen Gründen raus. Und dann spinnt sich natürlich dort so ein bisschen die Geschichte, wo eben der M seiner Grossmutter dann hilft. Es geht dann dort auch so ein bisschen um Einsamkeit natürlich, weil die Grossmutter ja schon allein lebt im Haus. Der Grossvater ist schon lange gestorben. Und es kommt natürlich dann auch das Thema Tod dann wieder ins Spiel, weil sie krank ist. Ja, wo wird sie dann beerdigt und so. Und das kostet natürlich eben auch Geld, so ein schönes, grosses Grab, wo sich eben dann vielleicht am Sonntag die Familie wieder wird treffen auf dem Friedhof. Gibt's dort eben so spezielle Gräber, wo dann eben die Familie dann hergehen. Und du siehst, es spinnt sich dann dort so ein bisschen rundherum und sehr viele emotionale Geschichten, eben wie geht die Family miteinander um, ja, was machen denn die anderen Familienmitglieder, wie sorgen sich die oder eben nicht um die Grossmutter, das sind dann auch so Themen, die dort rein spielen. Und für mich hat echt irgendwie der Titel jetzt der Englisch ist völlig falsch. Oder «How to make millions before Grandma dies» tut irgendwie etwas ganz anderes suggerieren, als dann eigentlich wirklich der Film ist. Ich habe das dann versucht, das Thailändische zu übersetzen, was das wie der Originalfilmtitel heisst. Und das wäre eigentlich übersetzt so «Mamas Enkelkind».
Ah, okay. Lama.
Eigentlich. Oder, und das ist viel der treffende Titel, als das mit dieser Million. Das macht irgendwie nicht wirklich Sinn. Oder? Mhm. Aber dann, schlussendlich wirklich ein sehr schöner Film, wo es wirklich um, ja, das kann dann jeder auf sich selber schliessen, wie um das Familienleben geht, oder wie schaut man zueinander, in guten halt auch wie in schlechteren Zeiten. Gehst du jetzt immer deine Grossigen besuchen oder eben nicht? Oder wie nah bist du dort dran? Immer, oder? Und nicht nur, wenn es irgendwie eine besondere Situation eben gibt. Oder auch, wie sind dann die einzelnen also die Geschwister oder die Enkelkinder, oder also Sohn und Tochter, oder, die dann irgendwie zu der Mutter schauen, oder wie ist denn das verteilt? Die sind natürlich aber auch, bist auch immer in der eigenen Lebenssituation, wo du selber auch Probleme hast, wo du dann auch nicht noch zu deiner Mutter oder zu deinem Vater oder was auch ein bisschen schauen kannst. Also du könntest das sehr gut einfach auch sonst auf dein Leben oder auf deine Situation wie übertragen, und das ist hier eigentlich sehr schön gezeigt, und darum bin ich da absolut eigentlich mit der Community einig, dass das ein guter Film ist. Also kann man sehr gut schauen. Gebe ich 4 von 5 Reistöpfen, die sie da haben verkauft. Okay. Und wenn ihr das mögt, so ein bisschen die Geschichte, dann schaut doch dort rein. Schaut auf Netflix, geht 2 Stunden. Könnt ihr gut mal machen am Abend. Hat sich ein bisschen lustig gemacht, Tommy.
Ja, du weißt, ich bin am asiatischen Kino nicht abgeneigt. Du hast mich da schon ein, zwei Mal auf die Filme aufgeklüpft, die eher einen kleinen stilleren Ton haben und die man ja auch sehr schätzen, wie man ja von mir weiss. Also nicht nur Martial Arts, so schieß mich weg, sondern wirklich auch ein bisschen die schönen Töne. Und das haben ja viel aus dem asiatischen Kino, gerade wenn man ein bisschen kulturell interessiert ist, vielleicht auch, wo man das gesellschaftliche Leben oder was sie dort so gewisse Bonds zueinander oder miteinander, tut uns ja aus dem Westen manchmal schon gut, das so ein bisschen, sag ich mal,
absolut, ja.
Das ein bisschen aufzutun.
Und sind ja schon auch nochmal andere so Lebensverhältnisse, genau. Oder du dort siehst, wie wir da hier im Westen haben. Also das ist ja schon nochmal, ja. Das ist schon der Einblick, ja. Gibt's noch, also ich gebe dir noch einen anderen Grund. In der Letterbox Top 250 ist er auf 106.
Wow, das muss man zuerst schaffen.
Also das ist relativ wirklich.
Das ist hoch. Ja. Also, das zeugt.
Also 2024er Film, also relativ neu.
Nein, und das ist eben wichtig, oder wie du sagst, oder ich habe jetzt mich mehr im Populärkino hier in dieser Folge gewidmet, vielleicht im Grossen und Ganzen. Aber solche Nischenfilme, auch eben gerade aus Asien oder so, Sachen, die man jetzt hier nicht unbedingt auf dem Radar hat, die sind immer sehr schön und schauenswert, weil eben die Tonalität auch eine spezielle ist, abseits von Hollywood, oder? Das muss man auch ganz klar
sagen. Also, wenn ihr mögt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann lasst euch doch mal darauf ein, auf einen thailändischen Film. Er ist, glaube ich, in Originalton, wenn ich es richtig habe, mit deutschem Untertitel, könnt ihr einstellen. Und ja, dann lasst euch das mal ein, das könnt ihr machen auf Netflix.
Genau.
Gut, dann gehen wir weiter.
Yes.
Ja. Du hast schon ein bisschen Kopfweh jetzt, Tommy.
Ja, es geht jetzt noch gerade. Es ist jetzt mit der Pain Gates. Ja, das Kopfweh habe ich leider ab und zu. Das beschäftigt mich. Aber jetzt kommen wir eine Steilvorlage, wie du sagst, nämlich zum Mr. No Pain oder auf englisch-amerikanisch Novocaine. Der spürt keinen Schmerz. Es ist ein Action-Kracher-Comedy. Ganz eine andere Tonalität als vorher. Ihr merkt eben, ja, der Jack Quaid ist da in Hauptrolle, wo da Bankangestellte, nämlich der Nate, spielt. Und nichtsdestotrotz, er versteht sich eben auch als Action-Comedy ganz klar. Man kann den nicht so ernst nehmen, weil wie es der Name schon sagt, eben No Pain, er spürt wirklich keinen Schmerz. Das sieht man auch sehr stark, wenn man den Trailer schaut. Er kann ja alles reinlängen, wird durchstochen, halb erschossen und weiss nicht was. Und er spürt irgendwie tauschauer keinen Schmerz. Und das macht so Prämissen aus von dem Film. Regie Dan Burke, Robert Olsen, Drehbuch Lars Jacobsen. Ja, am Anfang muss ich sagen, bin ich recht überrascht gewesen, weil man kennt ja viel so eben die Action-Kracher, aber was mir am Anfang hat gefallen, ist eben die Ausgangslage, oder? Dass er durch den Gendefekt wirklich den Schmerz nicht spürt, durch seine Verdreschen, Verhauen, auf ihm rumkloppen, und er schaut nur dumm aus der Wäsche rum, und er geht dort nach einem, so einem Bankraub, wo er das dann aufdeckt, wo dann noch seine Freundin entführt wird, und eigentlich ist es rein geschichtlich recht dünn natürlich, nicht so stark aufgedreht, aber am Anfang macht das wirklich Fun und es ist eine neue Ausgangslage und auch optisch sieht er relativ vernünftig aus. Einfach so gegen Schluss fällt sich das Nähren so ein bisschen in sich zusammen, denke ich dem. Also er dreht es dann nicht ganz gegen hinten raus, die Action-Comedy, weil sie dort zum Teil so ein bisschen, wie soll ich dem sagen, so den ersten Eindruck kann er dann nicht ganz durch den Film durchtragen. Aber nichtsdestotrotz, stabil, vor allem eben der Jack Quaid, finde ich, hat er so drauf. Man kennt ihn ja aus den Boys oder Huey, wo man immer ein bisschen vor dem Kopf hat, wo da auch immer ein bisschen gebasht wird. Also von dem her passt es ein bisschen weit in die Rolle. Und ja, also ich würde ihm jetzt als Action Hero Comedy, Dark Comedy, würde ihm ein schaubar bis 3,5 Schmerztabletten reinhauen. Genau.
Ja, mir hat irgendwie die Vorschau gesehen, und mir hat es aber mehr so nach Comedy-mässig ausgesehen.
Ja, also, ja, es hat viel.
Mehr so ein bisschen Action drin.
Also, es ist ganz klar von beidem, oder? Weil er sich eben wirklich nicht ernst nimmt und auch so Slapstick drin hat, ist er sehr Comedy-esque, oder? Und das tut ihm einerseits so gut, weil die Filme wollen eben unfreiwillig komisch wirkende Filme gibt es ja, oder Serien, die die Prämisse sich nicht geben, und der spielt voll das aus, eigentlich, oder? Er will das ganz klar haben, so das unglaublich verstörende, komische, verwirrende, und eben mit dem wirklichen Schmerz gespürt und so. Aber eben, ich glaube, unter dem Strich ist es einfach so ein guter Zwischendurchfilm mittlerweile auf gewissen Streamingdiensten. Es ist auch eine Paramount Production und so. Also, ihr könnt es gut mal wegschauen. Es ist ein lockerer Movie. Also, wenn man ihn nicht eben für einen Popcorn haben, geht das in absolute Ordnung.
Jo. Ja, mein nächster Film ist überhaupt nicht Popcorn haben. Das ist Schwere Kost, den ich da geschaut habe. Und zwar rede ich von, auf Deutsch heisst er Die Saat des heiligen Feigenbaums. Also ist eigentlich auf Englisch The Seed of the Sacred Fig, wo wir zumindest in Teheran sind, in diesen Unruhen, wo ja stattgefunden, wo ja eine junge Frau ist wie zu Tod geprügelt worden, wenn man so will, von den Polizisten, die dort Gewalt haben angewendet, weil sie das Kopftuch hat abgenommen. Das hat er ja sicher alle mitbekommen. Und dort drinnen verfolgen wir eigentlich eine Familie. Es ist kein Doku von dem. Es ist einfach so ein kleines Zeugnis, auch, wo wir da sehen. Und wir haben echt die Familie. Das ist der Vater, der Iman. Der hat, also der ist, wird ernannt zum Richter und hat durch das natürlich so ein bisschen wie eine andere Stellenwert innen, oder? Wo dann die Familie auch sehr darauf achtet, dass sie keine Fehltritte machen, oder? Also, das ist dann die Frau, die wir sehen, und dann haben die zwei wie erwachsene, jugendliche Töchter. Und die werden dann auch ermahnt, oder? Sie dürfen ja nicht auf Social Media irgendwie etwas posten, weil es könnte eben wie alles irgendwie immer zurückführen auf Vater, der jetzt eben den Richterjob hat übernommen, oder? Und gleichzeitig, oder, sind aber die zwei jugendlichen und jungen Frauen voll auch in der Aufruhr in, oder? Von diesen Aufständen, die da ja stattgefunden haben, oder? Die gehen auch demonstrieren, vor allem die Jungen und auch viele Frauen, oder? Die haben ja auch dann ihre Kopftücher auch so ein bisschen abgenommen als Protest. Und das erleben wir dort so ein bisschen wie mit. Wie die auch in diesem Twist in sein, oder? Vor allem die Jungen und ja, auch eben jetzt in Iran, wo halt einfach die Rollenverteilung einfach dort auch noch klar natürlich ist, oder? Der Vater voll das Oberhaupt von der Familie und Mutter, die auch sehr stark zum Vater hat, oder? Und obwohl sie eigentlich ja manchmal schon gerne möchte zu den Töchtern haben. Also sie ist dort auch so ein bisschen in diesem Twist innen, weil sie ja wie sie ja auch angeht im weitesten Sinn, was da jetzt in Iran passiert ist. Und dann ja, geht es dann dort immer weiter und eskaliert dann eher so ein bisschen gegen Schluss raus noch. Das möchte ich jetzt nicht erzählen, wenn ihr den Film noch möchtet schauen. Man sieht auch immer zwischendrin wie echte Aufnahmen, also von Social Media Aufnahmen, wo tatsächlich so waren. Die werden immer wieder zwischendrin geblendet, einfach, dass man dort so ein bisschen auch den Realitätsbezug ja, ein bisschen näher eigentlich gesehen, oder? Und ja, eben, es eskaliert natürlich vor allem innerhalb von der Familie, weil da so ein bisschen wie halt die Welten, so ein bisschen die jungen Frauen, die so ein bisschen rebellieren, jetzt halt vielleicht nur im Kleinen, oder halt innerhalb von der Familie oder gegen Vater und nicht unbedingt das auf der Strasse, aber das findet ja eben auch statt.
Der Familie im
Kleinen. Und die staatliche Länge geht fast 3 Stunden, also 167 Minuten. Und ist aber sehr hochgelaufen worden, auch letztes Jahr. Ist, ich glaube, nominiert
Also er hat, glaube ich, jetzt das vorher gerade gesehen, hat Zufall, der Jurypreis in Cannes 24 hat er sogar gewonnen. Das habe ich jetzt da gerade, weil ich es offen habe.
Aber ist auch beim Oscar-Rennen
dabei gewesen, ja.
Ausländische Film, genau, und ist jetzt einfach im Streaming rausgekommen, also ich habe auf Filmingo geschaut, das ist ja der, so eine kleine Schweizer Plattform, wo ihr auch Filme könnt, mieten könnt, wüsste ich jetzt nicht, wo das läuft, aber er kommt jetzt so am einen oder anderen Ort im Streaming, genau, und wirklich sehr schauenswert, muss ich sagen, für, also wirklich eindrücklich, was da, ja, wie das gemacht ist worden. Also ich kann das wirklich sehr gut nachvollziehen, dass das so hätte können stattfinden. Und ja, ist eigentlich ein bisschen zu lang, muss ich sagen. Also man muss da ein bisschen Sitzleder haben, das durchzuziehen, fast die 3 Stunden. Aber ich gebe ihm 4 von 5 Figen.
Wow. Ja, ja, ein wichtiges Thema, durchaus. Es ist ja immer wieder aus den arabischen Ländern, gibt es ja durchaus sehr schön, also halt bitter ernste Filme auch, wo um das Ganze die Frauenrollen geht, gesellschaftskritisch, wie du sagst, politisch, psychologisch aufgeladene Verhältnisse, die da Welten aufeinandertreffen. Eben jetzt gerade der Iran oder andere serige Geschichten mal erzählen und die Regisseure ja viel im Exil sind, die die Filme ja machen.
Ja, ich wollte das eben auch noch wollen recherchieren von diesen Schauspielern und Schauspielerinnen, ja, ja, vor allem, oder? Weil das sind, also wenn ich da schaue, das sind die ersten Filme, die gemacht haben, also so ein bisschen neue oder laie Schauspielerinnen, machen das aber wirklich grossartig. Und ich wollte das eben ein bisschen wollen, recherchieren, also jetzt da zum Beispiel die Masha Rostami, wo die eine Hauptrolle, also eine von diesen Töchtern spielt, eben wie es denen geht, oder wie dort irgendwie allenfalls Zeug ist auf die, ja, oder auf die ist zugekommen oder wo die leben, aber ich habe es nicht herausgefunden.
Ja.
Jetzt da, ja.
Ja, weil es ist ja so, ja, eben genau so im, einerseits Großbritannien oder auch in Amerika gibt es ja viel eben so die iranischen Communities, wo eben dann halt Bezug nehmen auf den Iran, zum Teil auch ein bisschen unter versteckten Verhältnissen im Iran auch Dreharbeiten machen und durchaus, glaube ich, auch eine wichtige Message haben, auch international. Also, dass man die Filme sich auch immer halt, auch wenn es ein schwieriges Thema ist, eben die Frauenrollen oder eben die Zustände, die in diesen gewissen Staaten halt herrschen, aber nichtsdestotrotz garantiert auch berechtigt und wichtige Filme, für eben das auch eigentlich international oder eben auch gesellschaftlich in gewissen Sachen etwas vorwärts geht. Also es sind sicher auch sehr intime und, Sachen.
Ja. Genau, und eben dort, du hast es vorhin angesprochen, der Regisseur, der Mohammad Rasulov, der ist schon mehrmals ja, verhaftet worden und hat jetzt eben durch den Film ist er zu 8 Jahren Gefängnis
Wahnsinn.
Verurteilt worden und ist jetzt geflohen auf Europa, genau.
Ja, da sieht man, Filme machen ist nicht überall ungefährlich, wie man so schön leider muss feststellen. Also das ist, ja, aber... Ja,
das sind nochmal andere Verhältnisse, da reden wir nicht nur ein bisschen von ein paar Prozent Zoll, wo es ein bisschen teuer wird,
voilà,
aber das ist wieder nochmal ganz andere... richtige Probleme, wo da sind, aber nichtsdestotrotz eben wichtig, oder, dass so Filme auch gemacht werden und dass man zeigt, wie die Situation eben ist in dem Land, oder wo die Probleme oder halt die verschiedenen, ja, wie soll ich sagen, Ideologien oder Meinungen oder wie auch immer, dass man da will nennen, wie das aufeinandergebraut.
Ja, Moski.
So, haben wir noch ein bisschen etwas Besseres noch. Ah, ich muss noch mal erzählen. Sehe ich
du jetzt. Bist noch gerade einer, wo ich habe, jetzt kommt ja die Ironie wieder ins Spiel, oder?
Ja. Ich, bist du wieder in Falschkino?
Nein, das mal nicht. Aber ich habe den Film wollen schauen, hatte auf dem Radar gehabt und habe es bis hierher verpasst, den zu schauen. Manchmal geht einfach ein Film unter. Und jetzt hast du ihn hier für mich gesehen und jetzt kannst du mich über diesen Film aufklären, ob der sehenswert ist. Und da bin ich jetzt durchaus auch wieder gespannt auf deine Meinung, was das angeht. Weil er ist ja hochdekoriert mit Schauspielern.
Hochdekoriert auch von der Regie her, genau. Ist der neueste Film von Steven Soderbergh, den ihr vielleicht kennt aus all diesen Oceans, Elevens etc. Filmen oder auch mit Erin Brockovich, wo Julia Roberts den Oscar gewonnen hat. Und der hat jetzt, gesehen noch da Magic Mike und so, ist dann noch ein anderes Gefilde, das er hat gemacht. Und er hat jetzt eben einen neuen Film gemacht, Black Bag, mit einem Riesencast, der da dabei ist, mit Kate Blanchett, der Michael Fassbender, Tom Burke, der Reg Sean Page, den ihr vielleicht kennt, von Bridgerton, genau, was wir, wenn ich es dann einstageln könnte, und dann noch der Pierce Brosnan, ehemaliger James Bond, der dort, also der sieht, ein riesen Cast, der da mitspielt, und es sollte so ein bisschen ein Spionen-Thriller sein, wo nämlich Kate Blanchett und Michael Fassbender, die sind ein Pärchen, sind aber gleichzeitig auch Agenten, und dürfen einander natürlich daheim eigentlich wie nichts erzählen. Und all ihre Kollegen oder ihr ganzes Umfeld, das sie natürlich auch haben, die sind eigentlich auch als Agenten rundherum. Ja, weil sich halt das einfach so ergibt. Manchmal ist natürlich normal vom Beruf, aber sie haben natürlich da noch so einen kleinen speziellen Beruf drin. Und dann dürfen sie eben auch lange nichts erzählen und dann sagen sie eben immer, ah, das ist ein Blackbag. Oder so ein bisschen ihre Ausrede. Das heisst so ein bisschen, wie, das ist geheim, das darf ich jetzt nicht erzählen. Und dann traut da niemandem einander, oder? Und das gibt es so ein bisschen wie einen Zwischenfall. Sie probieren das irgendwie so ein bisschen wie rauszufinden. Ja, wer ist jetzt da irgendwie, wer hat da gelogen? Irgendjemand da müssen nicht die Wahrheit erzählen in so einem Fall. Und das probiert dann vor allem durch Michael Fassbender als George Woodhouse rauszufinden, was jetzt eigentlich da passiert ist. Und das möchte ich jetzt eigentlich nicht spoilern, das müsst ihr selber so ein bisschen erleben. Er ist ja da allen so ein bisschen auf der Spur und lässt so zum Nachtessen ein, wo sie dann so ein bisschen reden und so ein bisschen wieder Spiele machen, wo er dort will, vor allem rausfinden, ja, wer jetzt da so ein bisschen der Maulwurf oder der Ratte oder was auch immer ist. Und ja, genau so geht es dann eigentlich weiter. Und ich muss eben leider sagen, dass ich das nicht so gut habe gefunden, das Ganze, weil sie auch viel einfach reden. Also es ist nicht so, es hat sehr wenig Action drin, oder sie sind die ganze Zeit wie so ein bisschen am Quatschen, einfach eben zum Rausfinden und manchmal auch so ein bisschen Psychospiele, aber so ein bisschen auf einem also Low-Level. Und bei mir sind auch nicht so die Thriller-Vibes nie so ein bisschen wie aufgekommen, weißt du, bei mir. Oder weißt du, dass die Spannung,
so der Spannungsbogen nicht aufgebaut wird?
Ja, also. Okay. Und dann nicht plötzlich wieder, ah, jetzt ist das, ah, nein, jetzt ist das Gleiche so. Und weißt du, irgendwie hat sich das nie so richtig mögen aufbauen. Eben, es hat auch wenig Action drin, bis dann so ein bisschen die letzte halbe Stunde, 20 Minuten, vielleicht, was ein bisschen actionhafter ist. Und ja, darum bin ich hier, ja, leider habe ich da nur 2 von 5
wow, okay.
Schwarzen Säcken.
Das hat oh, okay.
Ja, kannst du das ein bisschen in die Tüte reinholen.
Wow, okay, okay.
Mir liest da anders, also es hat da, ja. Ich glaube, Meinungen gehen ein bisschen auseinander, die das vielleicht ein bisschen lieber haben, eben, dass man so ein bisschen, dass so viel geredet wird, so, ja, ja. Mir hat das hier jetzt in dem Sinn nicht so zum Film gepasst.
Okay. Genau. Okay. Ja, du siehst eben auch da, man merkt so in den Critics, nämlich Fachpresse hat er relativ hoch gelobt in den Metascores, aber dann wiederum beim Publikum, bei der Audience-Bewertung ist er wirklich bisschen abgefallen, ins Mittelmass und jetzt bei dir noch gerade ein bisschen drunter. Also, ja, man sieht, es ist sicher auch so eine Geschmacksfrage, so ein Agenten-Thriller, der sich dann nur gerade um mehr oder weniger, vielleicht wäre weniger spannende Dialoge dreht. Ja. Okay.
Ja, ja, genau. Also, es gibt ja eine Szene noch, die ist vielleicht sehr erwähnenswert für uns, sage ich jetzt mal, weil Kate Blanchett ist in Zürich. Und das ist wirklich in Zürich gedreht worden.
Also es ist Zürich live, Zürich-Szene.
Ja, wirklich. Okay. Also, es ist nicht lang, aber es ist wirklich in Zürich gedreht worden. Nicht vor Greenscreen, wo sie das dann irgendwie falsch oder komisch irgendwie hingerein gemacht. Also Kate Blanchett ist wirklich in Zürich gewesen. Und wir sehen, es ist so ein bisschen morgen, Abend, Stimmung irgendwie ein bisschen so, also wo sie eben wenig Leute hat. Und ja, geht vielleicht, weiß nicht, 2-3 Minuten vielleicht die Szene, die sie eben zu
Zürich. So ein Mikroschweizer Bezug hat der Movie. Ja, ja. Gut, jetzt kommen wir ja schon in das Film wahrscheinlich, den ich mal ursprünglich schauen wo ich mein Ticket falsch gelöst habe. Und
deine Destination nicht genau hast gefunden.
Genau, meine finale Destination ist dann eben der später erst gekommen, damit eben The Final Destination Bloodlines, also neuesten Ableger 2025 von dieser Serie, Reihe, Filmreihe muss man sagen, wo durchaus auch schon relativ alt ist. Also schon der erste ist ja im 2000, es ist wirklich schon so lange her, ist unglaublich, Moski. Also, wenn ich mich...
Wir werden auch alt. Da habe ich schon im Kino gesehen.
Ja. Krass, ja, es hat mich auch wieder zurückversetzt. Ich meine, die meisten, eigentlich praktisch jeder gesehen von diesen Final Destination Movies. Und ich kann mich noch gut erinnern, wo dann der erste Teil eben gelaufen ist. Und hat ja schon so ein bisschen etwas Neues aufgetan in diesem... Splatter-Horror, Teenie-Horror-Genre, oder? Das ist ja dann, hat man das, eben gerade die Prämisse eben mit dem...
Die finde ich nach wie vor ehrlich sehr gut, die Prämisse, ja, muss ich wirklich sagen.
Der Tod verfolgt
die. Also komm, vielleicht erzähl doch schnell so ein bisschen die Prämisse allgemein im Final Destination, für hätte noch wirklich noch nie einen von denen hat gesehen, um was es da geht.
Genau, es beginnt eigentlich fast klassisch, glaube ich, bei jedem Movie, wenn ich mich nicht täusche, mit dieser gewissen Vorsehung, die jemand von den Protagonisten hat, wo er eigentlich wie foreshadowt ihre Vision, dass sie jetzt bei einem Event ums Leben kommen. Und dann merkt man, in diesem Einstieg spielt das dann zuerst mal alles durch. Das ist jetzt ein Mikro-Spoiler, aber das ist immer anders veranlagt. Darum ist es nicht so eine schlimme Sache, wenn ich es erzähle. Also, eben, eine Vision taucht auf, jemand sieht von den Augen, von seinem geistigen Auge, ein Ereignis, das wird stattfinden und bei dem eigentlich die meisten ums Leben kommen. Und praktisch alle. Und dann wird er zurückversetzt und dann muss er das eigentlich wie aufschlüsseln. Warum passiert jetzt dieser Event? Und eben, warum passiert das? Und der Tod hat irgendwie eine Vorsehung. Und dann ist es ja immer so, dass man dann plötzlich merkt, es werden gewisse Events ausgelöst, immer so ein bisschen mit einer Kettenreaktion. Und dann denkt man immer so des Rätsels, wird er jetzt getötet? Weil es hat ja auch eine gewisse Abfolge, wie die Leute meistens sterben, die schon vorbestimmt ist. Also meistens weiss
genau,
man, wer
also
als nächstes
ja wie
dran
am
ist.
Tod, oder weil sie sind ja wie am Tod entsprungen und der Tod sagt, ist, ja, das Schicksal hat eigentlich, ja, etwas anderes mit euch vorgesehen gehabt und darum geht dann der Tod eigentlich dann auf die Suche und der Tod sieht man eigentlich nicht, also das kommt nicht irgendwie als vor, als Figur, aber das Schicksal soll dann eben gleich eintreffen, wie es ursprünglich eigentlich mal ist vorgesehen worden und darum hat der Tod dann hier wie so eine To-Do-Liste, die man abarbeiten.
Genau, genau. Eben, genau. Wo er dann stringent der Protagonist eigentlich das Leben austreibt und wie er das austreibt, ist eben eigentlich auch so ein bisschen der Aufhänger von diesen Filmen. Oder? Also es ist immer sehr illustrer, was eben dann ausgelöst wird. Da geht mal irgendetwas um oder irgendeine entzündbare Flüssigkeit, whatever, und dann eine Kerze und so. Also es ist so wie eine Abfolge und dann plötzlich gibt es eben dann gleich wieder eine Abzweigung, wo dann der Protagonist noch nicht gerade sofort oder erst später stirbt oder mit einem Jumpscare dahin geht und so. Also es ist eigentlich immer so eben, der Tod verfolgt einem und er ist irgendwo immer in dem Hintergrund. Ironischerweise übrigens das noch als komischer Fun-Fact beim letzten Final Destination Bloodlines, dem aktuellen, den wir jetzt besprechen, gerade, hat es einen Kino-Einsturz gegeben in Amerika. Und das ist natürlich schon sehr spooky, wenn man in eine Final Destination hineingeht und das Kino ja, kracht über einem zusammen. Da bekommt man ja schon plötzlich ein bisschen komische Vibes. He? Aber ja, absolut, der Tod, also. Ja. Genau, jetzt ist ja das eigentlich der Letzte, der jetzt da ist, ich hinkomme, ist ja das Prequel, oder? Das spielt ja in den 60er Jahren, wo eigentlich dort auch in einem Gebäude, in einem Hochhaus, oder sie gehen dann so in ein Restaurant, in ein Turmrestaurant rein, wo dann eben auch wieder so eine Vorsehung von einem Event, und ich finde, das ist eigentlich auch noch relativ gut gelungen dort, so die Spannung zu erzeugen, effektvoll finde ich jetzt CGI, was das angeht, also der Turm, den man dort sieht, ist nicht so extrem schön gelungen, aber gleichwohl ist es so ein bisschen catchy, oder? Was dort oben abgeht. Also die Vision, die sie hat, wie genau jetzt der plötzlich alle dahingerafft werden, oder? Und dann eigentlich auch so ein bisschen mit diesen surprisigen Abfolgen, das, dem bleibt er ja recht treu, dieser Linie, oder?
Hast du schon. Also er bleibt seinem Genre oder seinem Franchise ja sehr treu, oder?
Ja. Ja, finde ich auch. Eben, dass er das eigentlich relativ gute Karten ausspielt und es wird einem irgendwie auch nicht so wirklich langweilig. Also er behaltet einem dort auch in die Stangen. Also eben, das ist zuerst das Szenario in den 60s, wo eben die Grossmutter dort lebt, in dem High-Raiser-Tower, wo dann ein Event passiert und dann später irgendwie die heutige Zeit verfrachtet wird, wo dann die Enkelin eben auch von diesen Visionen geplagt wird und dann eigentlich muss ausschlüsseln, wer von der Familie von ihr als nächstes im Tod geweiht ist. Und dann merkt man eben, spielen sie wieder mit dieser Prämisse, wo eben eine Kettenreaktion entsteht, oder? So, sie sind so an einem Festli und die miteinander pläudeln und dann passieren.
Oder, und das finde ich wahnsinnig gut. Hat schon von diesem Mann. Franchise oder jetzt so hier im Final Destination Bloodlines gemacht, oder? Weil du einfach auch, weißt, mit dieser Kameraführung und dann hast du die Hinweise, wo sie dann irgendwie, ja, eben, weißt du, wird irgendwie eine Schnur gezeigt oder irgendetwas, oder wo du irgendwie schon wieder die Gefahr als Zuschauer, oder? Du siehst immer die Gefahr, ja, was passiert denn jetzt gerade als nächstes, oder? Wo du nie weisst, ja, ist jetzt das, kommt jetzt gerade, und es wird so rausgezögert und dort wirst du, also das machen sie wahnsinnig gut, dass sie den Zuschauer dort so ein bisschen auf Nadel können behalten können, oder? Und nie weisst, was jetzt passiert. Und gleich alles hat ja irgendwie den, weisst, es ist wie sehr durchdenkt, oder? Dass alles, was ist, hat irgendeinen Grund, dass sie es so zeigen und machen. Aber du weisst nicht, was, oder? Ist es jetzt, und dort spielen sie extrem mit den Zuschauern und Zuschauerinnen. Das finde ich wirklich stark.
Und vor allem auch wie die Splatter-Szenen, wenn es dann zu dem kommt, dann schlussendlich auch umgesetzt werden. Oder? Also für jemanden, der dem nicht abgeneigt ist, es ist auch ganz klar, seine Splatter-Anteile bei Final Destination, der lebt ja von dem Dahiraffen, sagen wir es mal so. Und gleichwohl jetzt, das ist der sechste Teil, oder? Das muss man auch sehen. Und sie können einem selbst, wenn man praktisch alles hat gesehen hat, wieder fast ein wie begeistert zu dem, wie du es sagst, oder dem Rätselraten, was passiert jetzt gerade als nächstes, oder baut die Spannung auf und dann kommt es dann gleich nicht so weit und so und das Hin und Her seppen zwischen jetzt tötet es dann gerade einen oder eben dann gerade nicht und so, finde ich köstlich gemacht. Und eben auch die Art und Weise, wie sie dahin gerafft werden, oder? Ist ja auch immer wieder recht außergewöhnlich und kreativ, muss man fast schon sagen, ironischerweise, wie sie ihren Abgang beschert überkommen, oder? Und von dem lebt die Franchise und sie lebt, von mir aus gesehen, trotz den Jahren, die sie jetzt schon auf dem Buckel hat, eben gut. Also es ist ein gut gelungener Horror-Splatter-Movie, der sich auch nicht allzu ernst nimmt, ganz klar. Also er spielt ja auch genau mit dem, oder? Dass er,
ja,
völlig genau. Klar. Also der nimmt sich jetzt da nicht für volle, oder? Ich spüre, du bist da auch wahrscheinlich auch ähnlich wie ich, der schaut sich eigentlich recht gut, finde ich.
Jetzt so. Ja, ich habe jetzt 3 von 5 wie sagt man, halt Messerstiche oder die gegeben. Es ist halt gleich einfach ein Final Destination Film, oder?
Irgendwie es ist ja so. Am Ende vom Tag.
Die intellektuelle Erwartung musst du nicht haben, oder? Und die Story haben wir ja schon auch sehr einfach. Eben, der Tod hat einfach seine To-Do-Liste und muss abarbeiten. Und mehr ist es dann einfach eben auch nicht. Und ja, darum bin ich dort eben bei 3 von 5 Sternen. Aber also kannst gut schauen, und wenn du das irgendwie gerne hast, eben, dann kommst du irgendwie auf deine Kosten oder auf deine Unterhaltung.
Ja. Also ich wäre auch jemand dort, wo du bist, ich würde ihm sogar noch ein Quäntchen mehr, vielleicht ein halbes Pünktchen von 3,5 geben, weil eben, es ist mir, weil ich das auch schon so lange nicht mehr gesehen habe. Oder weil ja, das erinnert mich, es ist so ein bisschen dieses Backflash-Memory, das bei mir gezündet wird von meinen eben diesen 2000er-Movies, die ich dann noch so im Kopf habe, dieser Serie. Und irgendwie habe ich dort schon das noch genossen. Es ist lockere Unterhaltung, wie du sagst, und man darf es auch nicht allzu ernst nehmen, aber durchaus gelungen, ja, kann man so sagen. Jetzt gehen wir, glaube ich, noch.
Jetzt kommen wir zum anderen Finale,
ja,
noch,
genau,
oder?
Das ist ja auch schon der 8. Beim 8. sind wir angekommen. He? Das ist auch schon eine wahnsinnige lange Franchise, wo da uns der Tom Cruise beschert. Von was reden wir überhaupt, Moski?
Ja, Mission Impossible, The Final Reckoning. Der letzte Abschluss, respektive der zweite Teil. Wir haben vor, was ist das her? Zwei Jahre haben wir den ersten Teil gesehen und jetzt kommt da der Abschluss von der Reihe. So sieht es aus. Oder auch zumindest mit dem Tom Cruise. Aber offiziell bestätigt hat er das selber nie. Aber so, wie es jetzt auch so ein bisschen aufgebaut ist und wie der Name schon sagt, ist das auch schon das Finale von Tom Cruise. Von dem gehen wir jetzt einfach mal so aus, oder?
Mm. Ja, es ist eigentlich unglaublich, oder, dass er mit den 62, wo er mittlerweile ist, und da sind wir ja schon am Anfang ein bisschen drauf eingegangen, dass er immer noch die Stunts performt, oder? Man sieht, das hat das jetzt gesehen beim Final Reckoning oder beim Death Reckoning, oder hat man da in diesen Trailers oder der Vorschau Making of, hat man gesehen, wie er dort am Dörf, am Flugzeug, überall rumhängt. Also, ich finde, Shoutout an ihn. Wir können nicht immer gleich gut haben, nicht jeder hier außen von uns, aber das ist natürlich, finde ich, für einen Schauspieler konstitutionell in diesem Alter wirklich eine Leistung, oder? Und das muss man auch sagen, wagt sich auch nicht jeder daran her. Also Selfmade-Stunts, die er da macht, und das spricht doch auch für seinen Input und Impuls an das Action-Kino. Das muss ich sagen, man kann auch an ihm recht schätzen, oder wie siehst du das mit dem Tom Cruise?
Ja, absolut, oder? Also eben die Stunts sind ja alle legendär und die ganze Reihe lebt ja eigentlich auch von dem, wo immer wieder neue Stunts hat gemacht und immer noch verrückter sind worden und eigentlich auch aus dem ganzen Genre oder aus dieser Franchise raus wirklich legendäre Szenen hat gegeben, oder? Ich glaube, allen voran ist halt immer noch aus dem Eis raus einfach die Szene, oder, wo er da in den Tresor einbricht und eben er so dort hängt, oder, und die Beine und die Arme streckt, dass er nicht am Boden ankommt. Ich glaube, das ist, kennt
das ist
jeder,
ikonisch, ja.
Die Szene. Die, ja, die ist wirklich ikonisch und so hat es dann eigentlich so weitere ikonische Stunts gegeben und eben auch hier hat er wieder 2 oder einmal einen vor allem drinnen, wo wir dann auch noch schnell dazu kommen. Aber vielleicht kannst du ja noch schnell sagen, um was dass es ein bisschen geht.
Ja, eben der Ethan Hunt, gespielt von Tom Cruise, geht ja da weiter in dieser Geschichte um The Reckoning, nämlich eben jetzt bei The Final Reckoning. Und es ist ja so, dass er ja konfrontiert ist mit der künstlichen Intelligenz, die jetzt da nah die Macht und Medien und auch die Staaten, sprich die ganzen atomaren Sachen unter den Nagel reisst und eine Gefahr für die Menschheit birgt. Und er im Besitz ist von so einem Schlüssel, den er dann eigentlich muss ein U-Boot finden, das man schon im ersten Teil so ein bisschen foreshadowed bekommt, wo ein russisches gesunkenes U-Boot ist, und das muss gehen orten, wo sich das befindet. Also wirklich ein Mission Impossible in der tiefsten Tiefe hinein. Um dort mit dem Schlüssel, den er bei sich hat, Reifen Hand, und das nennen Mechanismus, respektive ein elektrisches Bauteil, das er nennen, die KI eigentlich damit kann zerstören. Und jetzt ist er da mit seinem Team, wo übrigens immer noch köstlich verkörpert wird, einerseits von Ving Rhames, Simon Pegg, Hayley Atwell und. Und Pom Clementief, wenn ich es dann sagen kann, wo der aus Paris, zuerst eine Antagonistin, und jetzt mit ihnen am Schluss am Ende auch noch mitzieht. Also es ist so ein bisschen sie lust ein zusammengewürfeltes Team, das man schon länger kennt, aus den vorderen Teilen und eben ergänzt wird. Und ich finde, das hat immer noch Charme, oder? Die Mission, die ist jetzt seit, eben, wir haben den ersten Teil erwähnt, 1996 ist der ja übrigens rausgekommen, ist eigentlich schon wahnsinnig, 29 Jahre her. Und hier bei Final Next...
Länger also, als Final Destination, ja.
Wahnsinn, oder? Die Reihe, das ist schon unglaublich. Und es ist hier zu erwähnen, was ich gerade sagen wollte, eben die Machart von The Final Reckoning finde ich auch sehr gut, weil er dort eigentlich an ganz vielen verschiedenen Showplätzen hergeht, um das U-Boot aufzuspüren und zu suchen. Also einerseits ist das mit der Armee zusammen, andererseits ist es ein gewisser Teil, der in der Arktis spielt und. Also so ein bisschen ein Global Trip, wie man es sich vielleicht auch ein bisschen von James Bond gewöhnt ist. Aber das auch mit praktischen Aufnahmen, also vor Ort wieder, oder, wo man sieht, auch mit coole Aufnahmen.
Ja. Ich glaube, der wird recht teuer mit den trumpischen Zöllen.
Oh ja, so international. Sie haben ja zu Afrika gedreht, was ich weiss. Also jetzt gerade vor allem so die Flugszenen, die da gegen Schluss von Film ikonisch, wo man auf dem Plakat ja auch schon sieht, eigentlich ein bisschen angeteasert ist. Auf die ist er, glaube ich, auch sehr stolz gewesen. Der Tom Cruise, oder? Also, mal, der Film muss sich eigentlich nicht verstecken, weil so ist Action-Kino, so wie man es eigentlich gerne hat. Es hat ja CGI drin, oder, wo man gewisse Effekte hat müssen haben, müssen brauchen, zwangsläufig, weil das kann man nicht alles realisieren.
Ich glaube, heute kommst du gar nicht drum herum, aber du sagst, oder, es ist wirklich sehr viel verurteilt worden, eben nicht im Studio oder vor einer Wand. Oder. Es ist aber natürlich durch das teuer geworden, ist mir munkelt, es ist nicht ganz klar, wie teuer das ist, aber um die 400 Millionen das reiht sich da ein in die Top 10 von den teuersten Filmen drin. Und dann kommen dann noch die Marketingkosten dazu. Ich glaube, er ist auch so teuer geworden, irgendwie der mit dem U-Boot ist irgendetwas
kaputt
gegangen. Ja, dort ist irgendwie etwas kaputt gegangen, haben sie das irgendwie nochmal wie müssen machen. Und der muss also dann schon auch gegen eine Milliarde in fast einspielen, oder? Das irgendwie rentiert. Und jetzt ist er bei 200 Millionen gefangen. Also hat er jetzt erst gerade angefangen, das Wochenende. Ja, da muss noch so ein bisschen etwas kommen, oder? Dass er dann wirklich orientiert. Oder?
Aber ich finde grundsätzlich, eben, wie wir es hier schon ein bisschen anteasen, es rentiert sich, glaube ich, weil es geht ja stolz in 169 Minuten, oder? Das ist ja auch eben gegen die 3 Stunden, also man braucht auch hier wieder ein bisschen Sitzleder. Wobei, mir ist der Film gar nicht so lange vorgekommen am Schluss. Also er haltet dem wirklich, dünkt mir, durchaus, er hat eine gute Pace, würde man jetzt sagen, oder? Also, ich habe den relativ...
Ja, da würde ich jetzt dir ein bisschen widersprechen, schon. Ehrlich gesagt. Ja, mir ist das ein bisschen anders gegangen. Okay. Ja, vor allem der erste Teil, muss ich sagen, habe ich ein bisschen mühsam gefunden, bis in Pause rein. Weil, und das ist eigentlich mein grösster Kritikpunkt an dem Film, ist, sie probieren einerseits wie den Teil 1 zu erzählen. Mhm. Und sie machen das auch sehr viel in dem, dass sie es eben erzählen. Also, man muss eigentlich fahren, es ist schwierig, wenn man den ersten Teil nicht hat gesehen. Und darum tun sie das irgendwie wie wiederholen, was da passiert ist. Und gleichzeitig probieren sie so ein bisschen die Hommage halt an alle vorigen Filme ja auch reinzubringen, oder? Mit den Szenen, die wir auch vorhin erwähnt haben, oder?
Das stimmt, ja.
Nehmen sie auch immer wieder Bezug und das wird auch kurz irgendwie eingeblendet. Und ja, ich finde es, das ist, hat es irgendwie gar nicht wie gebraucht. Mhm. Weißt, ich verstehe, warum sie es machen, weil es eben so ein bisschen der Abschluss ist. Aber irgendwie finde ich auch, es ist eben so ein bisschen künstlich näher in die Länge gezogen. Oder? Es trägt wie nichts zu der Geschichte bei. In fast allen Fällen, wo sie da irgendwie den Bezug nehmen. Oder, ob jetzt das noch irgendein Sohn von irgendeinem ist, der irgendwo ist vorgekommen, spielt überhaupt keine Rolle. Weißt wie so. Oder, das finde ich, das hat es nicht wie gebraucht und zieht. Es macht es auch so ein bisschen wirr, manchmal. Oder kommst fast nicht mehr raus, was ist jetzt das und wie und überhaupt. Und ich weiss ja sowieso auch nicht mehr, was vor eben irgendwie 10, 20 Jahren dann in diesem Film war, wenn du es jetzt nicht genau hast nachgeschaut. Darum habe ich das. Ja, der erste Part ein bisschen mühsam gefunden, muss ich sagen.
Wobei, mir hat es jetzt weniger gestresst, muss ich sagen. Also die Hommage ist mehr visuell für mich gewesen. Also dass sie wirklich so Einspieler auch ein bisschen gemacht haben, natürlich auch zum Teil, eben was genau alles ist passiert, eventmäßig. Und schon so im Prolog, und der geht ja wirklich extrem lang, also das ist ja so, der Prolog geht meines Wissens, wenn ich es recht im Kopf habe, über eine halbe Stunde, bevor das eigentlich wirklich der Film so gesehen startet. Und das ist vielleicht das, was
die ikonische Musik
genau. Bis der wirklich darauf fällen könnte. Und das wird in dem Sinne einem schon verwundern. Mir ist es aber gegangen, dass ich halt vielleicht dort noch stark so in diesem Memory-Ding, vielleicht habe ich die Sehnsucht nach all diesen 7 Teilen voraus, oder? Weil man dort immer so ein bisschen Bezug nimmt eben zu diesen Teilen und vielleicht auch so in diesen Memories von Mission Impossible innen schwebt, sage ich jetzt mal. Also ich bin kein Hardcore-Fan, aber ich selber habe es nicht so schlimm empfunden. Ich habe es mehr eben so ein Shoutout an das Cinema, an die Reihe.
Nein, das ist ja alles so gegangen, aber da ist sie schon noch dazugekommen, was sie da erklärt haben, was jetzt die KI ist und das ist so ein bisschen hier und her, ein bisschen mehr. Oder das ist auch ein bisschen schwierig. KI ist eigentlich wieder Bösewicht. Hat aber natürlich kein Gesicht und hat durch das auch keine Emotionen, oder? Und
für das
haben sie ja dann noch einen anderen Bösewicht irgendwie ja drin, oder? Das ist ja gut, aber es ist ja halt gleich immer, das ist manchmal so ein bisschen schwierig, nicht zum Greifen, sag ich jetzt mal.
Ja,
so,
ja, ja. Also,
aber umso besser ist dann eigentlich nach der Pause, habe ich das dann wirklich extrem stark gefunden und so richtig Mission Impossible würdig, eben mit denen in der U-Boot-Szene und oder Sound dort wirklich riesen gut und dann eben auch der Stunt mit dem Flugzeug.
Ja, ja. Also mir jetzt, glaube ich, unter dem Strich wieder unterhaltsames Action-Kino dünkt, solid, stabil und das für einen 8. Teil von so einer Serie, muss man sagen. Es hat jetzt keine Ausreißer gehabt, wo ich so gefunden habe, er hat mich grundsätzlich wie überrascht, aber er ist wirklich stabil gewesen. Und klar, wie du sagst, mit dieser KI im Hintergrund und all diesen Möglichkeiten, auch ein bisschen super fancy, pansy, manchmal ist es ja auch ein bisschen, vielleicht auch plotmässig ein bisschen, gesucht gesehen oder in der Dramaturgie vielleicht auch ein bisschen erzeugt gesehen, also und der Antagonist, wo der Gabriel, der da mehr im Hintergrund ist, also gespielt vom Essay Morales, ist eher eine Hintergrundfigur, also ist jetzt nicht der Antagonist gesehen in Persona, sondern eben, wie du sagst, es ist mehr die KI gesehen, wo da die Bedrohung ausgestrahlt hat oder hat sollen. Dort hat er vielleicht so eine Schwäche gehabt, die ich auch gebe und Das kann man so auch sagen, aber unterhaltsam alle Male. Also für alle. Müssen
wir noch schnell auf den Stunt nur ganz kurz eingehen. Oder letztes Mal war ja der Töff-Stunt, den ich gefunden habe. Dort haben sie das ja extrem, oder ist schon in der Werbung und Zeugs und so, haben sie das so aufgebaut auf den Stunt, oder? Also der war wahnsinnig gewesen und ich habe auch Doku geschaut, oder wie sie das gemacht haben, irgendwie 2 Jahre gehabt haben. Aber wie es dann im Film ist eingebunden war, ist er fast wie zu kurz gekommen. Und das mal jetzt mit dem Doppeldecker-Flugzeug, das war eigentlich wahnsinnig gewesen, oder? Wir sind ein paar zusammen gewesen, schauen, wo ich dann am Schluss nach dem Film gesagt habe, den anderen, oder? Hey, der Tom Cruise hätte das wirklich gemacht auf dem Flugzeug. Oder? Der hat gedacht, was? Wirklich? Oder? Also echt? Oder? Die haben das fast nicht geglaubt. Irgendwie. Und ja, das ist wirklich so. Oder? Und wenn das eben schon weisst, zum Voraus und dann im Film innen bist, ist einfach Wahnsinn, oder? Was er da leistet.
Das ist ja so. Und er ist eben anscheinend ja zeitweise sogar komatös geworden während dem Stunt, oder? Weil er ist ja dann gleich irgendwo auch am physischen Limit, hat er sich daran herbegeben. Also es gibt dort auch Interviews, wo er dort so ein bisschen sagt, wie er seine Angst bekämpft und so, wo er dort, also Respekt ist ja immer gut, aber eben die Angst zu überwinden, dass dort auch nicht etwas schief geht, oder ist ja klar, ist er gesichert und klar ist das eine professionelle Hollywood-Film-Crew, aber wie gesagt, es kann immer etwas schief gehen, es ist, also wenn man die Aufnahmen sieht, wie er da auf dem Doppeldecker ist, knapp über Boden und teilweise in luftiger Höhe, also das ist nicht, eben wie du sagst, ein CGI-Kino, das ist wirklich gedreht worden, oder? Und das heisst, in Südafrika sind die mit diesen Flugzeugen rumgehöntert, eins ist ein Kameraflugzeug, das sie noch verfolgt und so, also das ist wirklich mega eindrücklich, oder? Und wie er dort auf der Tragfläche hin und her rumtorkelt und so, und von dem lebt auch Action-Kino, das muss man halt doch sagen. Also ich habe das früher immer in den Martial-Arts-Filmen, Jackie Chan hat sich ja alles, jeden Knochen gebrochen, den er hat können bei so Stunts. Der Tom Cruise hat sich ja mal den Fuß gebrochen. Zum Glück ist ihm nicht viel passiert.
Genau, also auch bei einem Mission Impossible war das, gewesen, ja, wo genau. Er vom einen Hochhaus zum anderen überkumpelt. Hat er wie angeschlagen und dort ist der Fuß gebrochen. Und das ist aber auch im Film nicht drin. Er ist dann irgendwie noch rausgekumpelt. Irgendwie. Das
kaputt
man
gesehen.
Nicht, aber das ist so. Genau.
Ja, das ist ja beim Fallout
gesehen. Das ist eine Riesenleistung.
Also, das muss man ihm wirklich zugute haben. Oder? Und da muss man auch eine Lanze brechen für das Action-Kino. Oder alles die Leute, die sich dem widmen. Und er hat sich auch dem ein bisschen verschrieben. Dem praktischen alten, würde man sagen, Action-Kino. Eben, wir haben gesagt, es ist angereichert mit CGI. Aber das Physische, was er hier leistet, im Film innen, das ist nicht zu unterschätzen. Und für das hat er schon ein Shoutout verdient für einen wirklichen Action-Star. So, ja. Genau.
Absolut. Und dann habe ich noch ein kleines Goodie zum Abschluss, nämlich die, wo Apple TV Seriengucker sind. Die haben nämlich Freude, es kommen zwei Schauspielerinnen vor. Ich sage nicht, wer es ist. Da könnt ihr euch freuen. Jemand aus dem Ted Lasso und jemand aus Severance.
Referenzen,
Und da könnt ihr euch freuen drauf. Ich bin also, habe Freude gehabt, wenn ich die auf der Leinwand habe gesehen,
Ja, Moski.
Jetzt also, Abschlussfazit.
Zum Final-Fazit würde ich...
Final.
Ja, was wollen wir dem Film geben? Ich glaube, er schaut sich wirklich gut. Also, alle Abstriche, die man da machen kann, aber irgendwie gebe ich ihm gleich halt das alles, was er mit sich bringt, ich gebe ihm halt gleich die vier Flügel. Ich finde, es war unterhaltsam. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Es ist ein stabiler Actionfilm. Es hat viele praktische Sachen drin gehabt. Die Story dreht manchmal mit Schwächen. Das hat er, absolut klar. Aber es ist ein Hommage. Für mich ist es so auch ein Hommage-Film an die Mission Impossible-Reihe. Er ist gut. Vier Flügerli von fünf.
Ja, ich bin vielleicht ein bisschen strenger, sage ich, jetzt darf ich auch mal ein bisschen strenger sein, sonst seid ihr eigentlich immer so ein bisschen die strengeren. Und ich gebe mir jetzt eigentlich nur 3 von 5 Flügerli. Also, schaut sich gut, könnt ihr machen, aber eben, wie gesagt, so ein bisschen der Drehstelle, und der geht wirklich lang, eben bis, ich sage fast bis zur Pause, das hat man extrem können kürzen. Und das hat für mich, gibt es viele Abzüge. Und dafür könnt ihr euch dann freuen, wenn der Pause war, weil der zweite Teil ist dann auch wirklich sehr gut. Also das ist dann auch der Vorteil. Die Vorfreude ist dann auch nach der Klasse, Pauseklasse dann noch grösser.
Genau. Ja, das wäre es mal von mir aus gesehen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Lust bekommen auf einen oder anderen Film da draussen. Und unterstützt Filme, unterstützt Kino, geht nach schauen, reinziehen. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Und dementsprechend verabschiede ich mich schon mal hier von Schau mal und bis gleich. Schönen zusammen.
Ja, bis gleich, weil wir haben es am Anfang gesagt, es kommt schon gleich die Serienfolge von Tommy und mir. Also schaltet ihr demnächst wieder rein. Bis gleich. Tschüss zusammen.